SWR 2 aktuell.
Mit Sabine Hackländer, guten Tag. Und darum geht es in der nächsten halben Stunde. Showdown in Genf. Nach den harmoniegeprägten Gipfeln in Brüssel und Cornwall treffen heute US-Präsident Biden und der russische Präsident Putin aufeinander. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten über die Zukunft der Impfzentren und wie umgehen mit Long-Covid, also den Spätfolgen einer Corona-Erkrankung. Dazu ein Gespräch mit einer Expertin für Atemwegserkrankungen. Doch zunächst nach Genf. Joe Biden und Wladimir Putin kommen also zu ihrem ersten Gipfeltreffen zusammen. Kennen tun sich die beiden schon länger, noch aus den Zeiten, als Biden Vizepräsident der USA war. Dennoch sind die Beratungen in Genf wohl vor allem atmosphärisch von Bedeutung, eben weil die Beziehungen zwischen dem Westen insgesamt und Russland mittlerweile so schlecht sind, dass konkrete Entscheidungen bzw. eine neue, irgendwie geartete Zusammenarbeit kaum vorstellbar erscheint. Ob es also eher frostig wird oder doch zumindest ein wenig herzlich, ist noch offen. Aus Genf berichtet unser Korrespondent Dietrich Karl Meurer.
Russland ohne Putin. So rief gestern Abend auf dem Genfer Platz Plein Palais eine kleine Gruppe von Unterstützern des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. Sie nutzte das große Interesse der wegen des Gipfels in die Schweiz gereisten internationalen Presse, um ihrem Wunsch Ausdruck zu verleihen, worüber Joe Biden und Wladimir Putin heute sprechen sollten, nämlich Nawalnys Freilassung. Die Russin Maria, die seit 5 Jahren in Genf lebt, räumte dabei ein:
We are not under any illusions.
Wir geben uns keinen Illusionen hin. Wir verstehen, dass derartige Dinge Zeit brauchen. Aber der Gipfel ist eine gute Gelegenheit, um öffentlich über die Schwierigkeiten zu sprechen, die Demokratien auf der ganzen Welt mit Russland haben, auch im Bereich der Menschenrechte. Die Liste der möglichen Gesprächsthemen ist lang. Neben Menschenrechtsfragen wie dem Umgang mit Nawalny dürfte es um die Entwicklungen in der Ukraine gehen oder in Belarus, Libyen und Syrien. Fragen der Rüstungskontrolle dürften ebenso auf der Agenda stehen wie Cyberangriffe und die diplomatischen Spannungen zwischen beiden Ländern. Doch welchem Thema wie viel Raum bei den 4- bis 5-stündigen Gesprächen eingeräumt werden soll, blieb zunächst ungewiss. US-Präsident Joe Biden sagte:
I've been doing this a long time.
Ich mache das nun schon sehr lange. Wohl niemand würde vor der Weltpresse erörtern, wie er ein solch kritisches Treffen angeht, mit einem Gegner oder jemandem, der ein Gegner sein könnte. Joe Bidens erklärtes Ziel ist eine stabile, vorhersehbare Beziehung zwischen den USA und Russland. Über Wladimir Putin sagte er jetzt nach dem NATO-Gipfel in Brüssel: Ich habe mich mit ihm schon früher getroffen. Er ist klug, er ist zäh und ich fand, dass, wie wir früher beim Ballspielen gesagt haben, er ein würdiger Gegner ist. Noch im März hatte er den russischen Präsidenten einen Killer genannt. Wladimir Putin, der wochenlang gewartet hatte, bis er das Angebot Joe Bidens für das Treffen annahm, sagte dazu in einem Interview mit dem US-Sender NBC: Sehen Sie, während meiner Zeit im Amt habe ich mich an Angriffe von allen Seiten und unter allen möglichen Vorwänden gewöhnt, von unterschiedlicher Qualität und Schärfe. Nichts davon überrascht mich. Mögliche Vorwürfe wies der russische Präsident schon mal zurück. Wir kennen das alles gut. Man hat uns alles Mögliche vorgeworfen. Wahleinmischung, Cyberangriffe und so weiter. Und nicht ein einziges Mal hat man sich die Mühe gemacht, irgendeine Art von Beweisen vorzulegen. Nur haltlose Anschuldigungen. Macht das Treffen der beiden Präsidenten heute in Genf überhaupt Sinn? Sabine Fischer, Osteuropa-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, sagt ja. Und das, obwohl sie die Beziehungen zwischen Russland und den USA auf dem tiefsten Stand seit Jahren sieht.
Es geht hier wirklich darum, dass die beiden Präsidenten zum ersten Mal aufeinandertreffen und dass sie beginnen, einen Gesprächsfaden zu entwickeln. Und viel mehr kann man von diesem Treffen tatsächlich nicht erwarten. Mit Sicherheit keinen Durchbruch in den Beziehungen und keine wesentliche Verbesserung dieser Beziehungen.
Übrigens, eine gemeinsame Pressekonferenz nach den Gesprächen ist nicht geplant. Washington hatte das abgelehnt, wohl wegen der negativen Erfahrungen beim Treffen Trump-Putin 2018 in Helsinki. Jeder will nun einzeln mit Journalisten reden. Für die Menschen in Genf hat das Treffen enorme Auswirkungen. Die mit tausenden Einsatzkräften abgesicherte Veranstaltung sorgt schon seit gestern mit abgesperrten Straßen dafür, dass der Verkehr nahezu zum Erliegen kommt.
Während Russland von den USA eher als Störfaktor interpretiert wird, gilt China den Amerikanern gar als strategischer Gegner. Das war bereits in den letzten Tagen während der Treffen von G7 und EU-USA deutlich geworden. Für Peking ist dieser vermeintliche Anti-China-Kurs des Westens bereits seit längerem ein Ärgernis, dem die Staats- und Parteiführung in der ihr eigenen Art nun mit einem neuen Gesetz begegnet. So können mit dem sogenannten Anti-Sanktionsgesetz in China künftig zum Beispiel deutschen Firmen bestraft werden, wenn sie sich an Sanktionen der EU oder der USA gegenüber China halten. Der Bundesverband der deutschen Industrie warnt vor einem Minenfeld. Alles, was möglicherweise als Kritik an Chinas Führung gesehen werden könnte, könne für deutsche Firmen gefährlich werden. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Ein weiterer Rückschlag für das Verhältnis zwischen Europa und China. So bewerten viele ausländische Wirtschaftsvertreterinnen das neue Antisanktionsgesetz. Gewohnt deutlich meldete sich die Europäische Handelskammer zu Wort, der größte Lobbyverband ausländischer Unternehmen in der Volksrepublik. Das Gesetz politisiere den Umgang mit China weiter, so die Kritik. Die Reaktion der Mitgliedsfirmen beschreibt Kammerpräsident Jörg Wuttke so.
Also im Grunde genommen ist das erstmal, geht das von Verunsicherung bis hin zu Schock.
Mit dem neuen Antisanktionsgesetz kann die kommunistische Führung in Beijing künftig ausländische Unternehmen bestrafen. Zum Beispiel, wenn diese Sanktionen etwa der EU oder der USA befolgen, die sich etwa gegen Menschenrechtsverletzungen in China richten. Beispiel Textilindustrie. Falls die Europäische Union beschließen sollte, Baumwollfirmen aus der Region Xinjiang zu sanktionieren, weil es dort starke Hinweise auf Zwangsarbeit gibt, dann könnte Chinas Führung ausländischen Textil- und Sportartikelherstellern umgekehrt sagen, ihr dürft in China künftig nur noch dann weiter Geschäfte machen, wenn ihr ausdrücklich Baumwolle aus Xinjiang verwendet. Der Staatsrechtler Li Qingming von der staatlichen Chinesischen Akademie für Sozialstudien verteidigte das umstrittene Gesetz im Fernsehsender CCTV. China zeigt mit diesem Gesetz, dass die Souveränität, die Würde, die Kerninteressen und die Entwicklungsinteressen der Volksrepublik unantastbar sind. Und dass wir diese Interessen unerschütterlich schützen, während wir uns dem Hegemonialbestreben und der Machtpolitik des Westens entschieden widersetzen. Ausländische Beobachter in China kritisieren, dass das Gesetz vieles im Unklaren lässt. Nebulös sei das Ganze, sagte etwa ein europäischer Diplomat dem ARD. Hörfunk. Klar ist aber, dass sich durch das Antisanktionsgesetz in der Sache wohl nicht viel ändern wird, denn die Volksrepublik China ist ohnehin kein Rechtsstaat und auch ohne rechtliche Grundlage hat die kommunistische Führung in der Vergangenheit immer wieder ausländische Firmen und sogar ganze Staaten bestraft. Mit dem neuen Gesetz kann die Regierung nun aber mit unbequemen ausländischen Akteuren vermeintlich rechtssicher umgehen.
Im Nahostkonflikt brodelt es weiter. Nach dem Waffenstillstand vor einem Monat haben Brandballons der Hamas auf israelisches Gebiet gestern Nacht im Gegenzug zu Luftschlägen israelischer Kampfflugzeuge auf den Gazastreifen geführt. Die Brandballons wiederum sollten eine Reaktion auf einen Flaggenmarsch israelischer Ultranationalisten in Ost-Jerusalem sein. Auch wenn sich die Lage aktuell offenbar wieder etwas beruhigt hat, ist der Vorfall die erste größere Herausforderung für die neue 8-Parteien-Koalition unter dem neuen israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett. Aus Tel Aviv berichtet Benjamin Hammer.
Es war ein Moment, der Menschen auf beiden Seiten dieses Konfliktes schockierte. Israelische Nationalisten und Extremisten, die meisten von ihnen Jugendliche, standen vor dem Damaskus-Tor in Ost-Jerusalem und skandierten Tod den Arabern. Die israelische Grenzpolizei, die tausende Polizisten einsetzte, schritt in diesem Moment nicht ein. Die Grenzpolizei hatte schon am Nachmittag viele Palästinenser aus der unmittelbaren Gegend vor dem Damaskus-Tor vertrieben, um direkte Zusammenstöße zu vermeiden. Mehr als 30 Palästinenser wurden nach Angaben von Rettungskräften verletzt. Der Flaggenmarsch war von nationalistischen und in Teilen rechtsextremen jüdischen Gruppen organisiert worden. Die wollten eigentlich durch das Damaskustor und das muslimische Viertel der Altstadt marschieren. Die Polizei hatte die Route des Marsches aber im Vorfeld geändert. Israels neuer Außenminister Yair Lapid meldete sich auf Twitter und nannte die Israelis, die Tod den Arabern schrien, eine Schande. Die Hamas im Gazastreifen hatte wegen des Marsches mit Konsequenzen gedroht. Die israelische Armee verstärkte das Raketenabwehrsystem. Zeitweise wurde der Luftverkehr in Richtung Norden umgeleitet. Schon vor Beginn des Marsches hatten Palästinenser Luftballons mit Brandsätzen in Richtung Israel geschickt, die mehrere Brände auslösten. Israel hatte schon vor Wochen gewarnt, auch auf solche Angriffe in Zukunft mit Härte reagieren zu wollen. Gegen 1 Uhr morgens Ortszeit berichteten dann erste Bewohner des Gazastreifens von Detonationen. Wenig später meldete die israelische Armee, dass die Luftwaffe militärische Einrichtungen der Hamas im Norden und im Süden des Gazastreifens angegriffen habe. Bislang gibt es keine Berichte über Verletzte. Das könnte bedeuten, dass die Armee zunächst Einrichtungen angriff, von denen sie wusste, dass sie menschenleer sind. Die Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel wurde nun erstmals seit der kriegerischen Auseinandersetzung im Mai gebrochen. Bislang hat die Hamas keine Raketen auf Israel abgefeuert. Bleibt das so, gibt es Chancen, dass sich die Lage wieder beruhigt. Die israelische Armee hat die Hamas gewarnt, auf Raketenbeschuss mit weiteren Angriffen zu reagieren. Die Streitthemen zwischen Israel und der Hamas sind weiterhin nicht geklärt. So besteht die Hamas darauf, dass Israel Geldzahlungen des Golfstaates Katar zulässt, was Israel bislang ablehnt. Aufbauhilfen für den Gazastreifen sollen laut Israel auf keinen Fall in die Hände der Hamas gelangen. Israel, die EU und die USA stufen die Bewegung als Terrororganisation ein. Die Hamas kontrolliert den Gazastreifen und verlangt, nicht übergangen zu werden.
Brauchen wir in Deutschland weiterhin Impfzentren, wenn doch mittlerweile Haus-, Fach- und Betriebsärzte ebenfalls eifrig Corona-Impfungen verabreichen? Die Diskussion darüber ist in vollem Gange, so dass die Kanzlerin kürzlich den Ländergesundheitsministerinnen und Ministern empfahl, diese Problematik doch möglichst bald abschließend zu entscheiden. Das soll heute möglicherweise nun der Fall sein. Über die Bund-Länder-Beratungen berichtet Vera Wolfskämpf.
Bisher hatten die Länder unterschiedliche Pläne. Die einen wollten die Impfzentren in den nächsten Monaten schließen, etwa Hessen, Sachsen und Baden-Württemberg. Die anderen waren dafür, die Impfzentren offen zu lassen, darunter Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz. Auch Klaus Holleczek, der bayerische Gesundheitsminister und Gastgeber des heutigen Treffens, möchte das.
Vielleicht flexibler, mehr mobile Teams, das wollen wir heute gemeinsam besprechen. Ich denke, es gibt noch ein paar Fragen, die einfach noch nicht klar sind. Wie geht's weiter mit der Auffrischungsimpfung? Wie können wir Impfzentren und vielleicht auch Ärzteschaft noch besser verbinden und damit den ein oder anderen entlasten?
Der Bund solle sich auch finanziell weiter beteiligen, so der CSU-Minister. Bisher haben sich Bund und Länder die Kosten geteilt. Der Betrieb war aber nur bis Ende September vereinbart. Kritik gibt es vor allem daran, dass die Impfzentren so teuer sind. Hausärzte und Ärztinnen wollen lieber in ihren Praxen impfen. Das sei deutlich günstiger. Auch das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung betont, ein Großteil der Impfungen finde in den Praxen statt, auch die Auffrischung sei dort möglich. Für den Herbst wird erwartet, dass bei vielen älteren Menschen eine dritte Booster-Impfung nötig wird. Deshalb würden die Impfzentren noch gebraucht, meint Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD.
Ebenfalls auf der Agenda der Gesundheitsminister steht heute das Thema Long-Covid, also die Spät- bzw. Langzeitfolgen einer Erkrankung durch das Coronavirus. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Jördis Frommhold, Chefärztin für Atemwegserkrankungen und Allergien in der Median-Klinik in Heiligendamm, gesprochen. Frau Frommhold, vielleicht rufen Sie uns kurz noch einmal in Erinnerung, wie sich eine Long-Covid-Erkrankung äußert und wie viele Menschen in Deutschland derzeit davon betroffen sind.
Ja, sehr gerne. Es geht insbesondere erst einmal darum, ein Verständnis dazu zu entwickeln, dass wir nicht nur von infizierten Gestorbenen und Genesenen sprechen. Wir müssen verstehen, dass die Genesenen sich nochmal in 3 Untergruppen aufteilen. Und das ist wichtig fürs weitere Verständnis. Das ist die Gruppe 1. Es sind Patienten mit sehr, sehr milden Symptomen, die auch dann weiter gar keine Long- oder Post-Covid-Symptome haben, die dann wirklich gesund sind. Dann gibt es die Gruppe 2, das sind Patienten mit sehr, sehr schweren Akutverläufen, also lange Beatmungszeiten auf den Intensivstationen, dem Tod wirklich gerade so von der Schippe gesprungen, also wirklich sehr, sehr hochakute und sehr schwere Akutverläufe. Und diese Patienten haben sehr typische Post-Covid-Symptome, die sich zusammensetzen aus Leistungsminderung, aus falscher Atemtechnik, aus Geruchsgeschmacksstörungen und auch noch neurologischen Symptomen, wie zum Beispiel so Taubheitsgefühlen oder Gangunsicherheiten. Und das sind Symptome, die sozusagen zu dem akut sehr schweren Krankheitsbild noch mit dazugehören. Diese Patienten oder auch Post-Covid-Patienten können wir wirklich sehr, sehr gut mit der Reha-Medizin behandeln und haben auch gute Chancen, dass diese Patienten wieder in ihren Alltag eingegliedert werden. Sorgen bereitet mir am meisten die Gruppe 3. Das sind Patienten mit einem milden bis moderaten Akutverlauf, häufig auch gar nicht im Krankenhaus aufgenommen gewesen, vermehrt junge Patienten zwischen 20 und 50 Jahren, häufig ohne Vorerkrankungen. Es gibt mittlerweile Studien, auch eine Studie aus Köln ist dabei, die auch unsere klinischen Erfahrungen unterstützt, dass es zu 2/3 Frauen sind, zu 1/3 Männer. Und diese Patienten entwickeln mit einer gewissen Latenz, also so mit 1 bis maximal 4 Monaten nach der Akuterkrankung, erneute Symptome, die sehr heterogen sind und auch manchmal vielleicht gar nicht so wirklich mit der Akuterkrankung in Einklang gebracht werden. Und diese Patienten haben dann typischerweise eine ausgeprägte Fatigue-Symptomatik, also eine bleiernde Müdigkeit, neurologisch-kognitive Einschränkungen, die eben hingehen bis zu demenziell anmutenden Symptomen. Es gibt Fortfindungsstörungen, Konzentrationsprobleme. Die Patienten vergessen wirklich Dinge und das sind Patienten, die nicht vorerkrankt sind im neurologischen Bereich und die sonst ganz normal ihren Alltag gemanagt haben. Dazu kommen auch noch Haarausfall, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen und vegetative Entgleisungen, also Neigung zu schnellem Herzschlag und zu Blutdruckentgleisung. Und diese Patienten sind viel, viel schwieriger rehabilitativ auch zu behandeln. Und wenn man, Sie hatten gefragt, wie hoch die Zahl dieser Patienten ist, wenn man jetzt nur die Gruppe 3 anschaut, müssen wir aus der Studienlage heraus von 10-20% der Infizierten ausgehen. Und dann kann man sich ja ausrechnen, dass die Zahl möglicherweise bei 400.000 plus x Patienten liegt, mit denen wir jetzt hier zu tun haben.
Weiß man denn schon, wovon es abhängt, ob diese Folgeerscheinungen auftreten oder man davon verschont bleibt?
Das ist die Krux an der Sache, das weiß man nicht. Also wir haben unter diesen Patienten eben häufig auch junge Patienten ohne irgendwelche Vorerkrankungen. Wir haben auch, sagen wir mal, mittelalte Patienten. Aber es gibt keinen Biomarker, es gibt keine Risikokonstellation, die uns jetzt sagt, der und der Patient entwickelt Long-Covid-Symptome, also gehört zu Gruppe 3 sozusagen, oder eben nicht. Und deswegen ist das Beste, was wir tun können, eben weiterhin Prävention zu betreiben. Weil am besten ist es, man infiziert sich erst gar nicht. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Es geht nicht nur darum, wie schwer ist der Akutverlauf, sondern es geht eben auch darum, kann es sein, dass ich Long-Covid-Symptome bekomme, die manchmal durchaus viel, viel einschneidender dann sind für die betroffenen Patienten, weil es tatsächlich auch Patienten darunter gibt, und das sind nicht wenige, die eben weiterhin arbeitsunfähig sind, die möglicherweise auch erwerbsunfähig sind. Mhm.
Gibt es denn schon spezifische Behandlungsformen für diese Krankheit oder tappt man da noch völlig im Dunkeln?
Also wir gehen ja davon aus, dass es möglicherweise eine Autoimmunerkrankung ist, wie es auch bei anderen postviralen Symptomen auftreten kann. Hieran wird noch geforscht. Das ist sehr wichtig, diesen Punkt weiter zu verfolgen, weil man dann möglicherweise medikamentöse Therapieansätze hat. Aber zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine medikamentöse Therapie für oder gegen Long-Covid.
Sind Sie denn der Ansicht, es braucht spezielle Versorgungsstrukturen für die Patienten, die so erkrankt sind? Oder sollte man sich einfach an die Hausarztpraxis wenden? Was raten Sie Menschen, die
von den... Ich plädiere ja ganz stark dafür, dass sich nicht nur die Post-Covid-Ambulanzen, die wir jetzt schon haben, an den Universitätskliniken, sondern dass sich wirklich Long-Covid-Kompetenzzentren bilden. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eine Verknüpfung von Akut- und Reha-Medizin in diesen Zentren bündeln. Ich glaube auf jeden Fall, dass es überbrückend auf jeden Fall wichtig ist, diese Kompetenzzentren Long-Covid zu etablieren, wo Patienten eben auch gesteuert werden können. Die Patienten jetzt aus Gruppe 3 haben praktisch keinerlei oder kaum Anlaufstellen. Die wissen überhaupt nicht, an wen sie sich wenden sollen. Und da ist es eben wichtig, dass die Patienten in den Long-Covid-Kompetenzzentren von Anfang bis Ende betreut werden. Also von der Diagnosestellung Long-Covid über weitere Diagnostik bis hin zu möglichen ambulanten oder stationären Reha-Verfahren. Und auch danach, wie geht es danach weiter? Muss man noch weitere Therapien anschließen oder muss ich vielleicht auch wirklich am Arbeitsplatz was ändern? Müssen da die Patienten weiter unterstützt werden? Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Reha und Akutmedizin da viel mehr zusammenarbeitet. Weil man darf ja nicht vergessen, Deutschland hat ein super Gesundheitssystem, aber die Kommunikation zwischen den beiden Säulen, Akut und Reha, funktioniert eben nur rudimentär im Moment.
Die Chefärztin für Atemwegserkrankungen und Allergien Jördis Frommhold von der Median Klinik in Heiligendamm zu Long-Covid-Erkrankungen. Vielen Dank für das Gespräch. Heiß, heißer am heißesten. Das Wetter sorgt im Südwesten gerade nicht nur für hängende Zungen, sondern auch für handfeste Verkehrsbehinderungen, zumindest in der Stadt Karlsruhe. Dort sind seit gestern Abend Arbeiter der Verkehrsbetriebe und Experten des Technischen Hilfswerks dabei, geschmolzenes Material von den Schienen abzukratzen. Rebecca Plies berichtet.
Normalerweise würde es hier im Minutentakt quietschen, wenn die Straßenbahnen an der Haltestelle Yorkstraße im Karlsruher Westen auf mehreren Gleisen an- und abfahren. Doch heute nur das Brummen der vorbeifahrenden Autos.
Ich muss 7:45 auf dem Bahnhof sein. Ich warte noch 10 Minuten, dann nehme ich mir ein Taxi.
Ich stand drin und dann hieß es eine Durchsage, nicht aussteigen. Alle Straßenbahnen sind flachgelegt.
Viele Fahrgäste wurden überrascht, als sie an der digitalen Haltestellenanzeige lesen mussten, dass in Karlsruhe aktuell keine Bahn fahren. Bei den Karlsruher Verkehrsbetrieben glühen seitdem die Telefone.
Hier hat sich im Stadtgebiet Verfugungsmasse, die zwischen Asphalt und Gleisen aufgebracht ist, gelöst und die wurde großflächig von Tram- und Stadtbahnen in der Stadt auf den Gleisen verteilt. Das heißt, wir haben momentan Schäden an mehreren Fahrzeugen und wir haben Schäden auf mehreren Gleisstrecken. Deshalb musste der Bahnbetrieb gestern eingestellt werden.
VBK-Sprecher Michael Kraut versucht zu erklären, wofür es aktuell noch keine Erklärung gibt. Wie konnte es passieren, dass das derartige Material schon bei 30 Grad geschmolzen ist? Und warum ist das Problem bisher noch nicht aufgetreten?
Die Ursachenforschung, wo genau dieser Schaden seinen Ausgang genommen hat und warum sich hier diese Verfugungsmasse gelöst hat, das ist noch Teil der Prüfung, die heute natürlich intensiv vorangetrieben wird. Ich kann noch nicht genau sagen, wo das quasi aufgetreten ist und womit es zusammenhängt.
Während die Experten der Verkehrsbetriebe und des THW nach Ursachen suchen, warten alle auf ein Zeichen, wann der Schaden behoben sein wird.
Heute haben wir auf jeden Fall noch ein Notkonzept. Es gibt heute im Verlauf des Tages noch mehrere Krisenrunden, wo dann geklärt wird, wie geht's am morgigen Tag weiter. Wir hoffen, dass wir sukzessive immer mehr Strecken in Betrieb nehmen können.
Eigentlich soll es bald soweit sein. Die Eurozone soll ihre eigene Digitalwährung bekommen, den digitalen Euro. So der ursprüngliche Plan der Europäischen Zentralbank EZB. Als Gegengewicht zu anderen nicht regulierten Kryptowährungen wie dem Bitcoin. Aber es sieht so aus, als ob die Deutschen noch nicht bereit sind für diesen Schritt. Die Bundesbank hat eine Umfrage gestartet zum digitalen Euro. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, wie sehen die Ergebnisse aus?
Wir sind extrem skeptisch, um das mal in einem Satz kurz zusammenzufassen. Knapp 60% der Deutschen halten nichts von einer eigenen europäischen Digitalwährung. Da steckt wie so oft ein bisschen die Angst dahinter, dass Bargeld am Ende abgeschafft werden könnte. Das ist uns nach wie vor sehr wichtig. In der Pandemie haben Verbraucher in der Eurozone überdurchschnittlich viel Bargeld gehortet. Auch das geht aus dieser Umfrage der Bundesbank hervor. Am überraschendsten finde ich aber, dass fast 80% der Deutschen erstmal gesagt haben, von einem digitalen Euro habe ich überhaupt noch nie irgendwas gehört. Da hat also bislang die Kommunikation der EZB, denn es gab Werbung, es gab Pressekonferenzen, Artikel etc., das hat bisher offenbar zumindest für Deutschland überhaupt nicht gezündet.
Kommt er denn trotzdem, der digitale Euro? Wie sieht der Zeitplan aus?
Da hat sich tatsächlich was verändert bei der Europäischen Zentralbank in der Haltung. Bis vor ein paar Monaten schien absolut klar zu sein, dass der Startschuss fällt in diesem Jahr. Jetzt heißt es, Mitte des Jahres soll entschieden werden, ob es überhaupt grünes Licht gibt. Also offenbar sind da im Hintergrund auch Zweifel bei der EZB gewachsen an diesem Projekt. Und selbst wenn es losgeht Mitte des Jahres, dann würde es bis zur Einführung für Endverbraucher immer noch ein paar Jahre dauern. Experten schätzen bis 2026. Da sind andere Länder mit eigenen Digitalwährungen viel, viel weiter, allen voran natürlich wie immer China.
Welche Vorteile hätte denn eine solche digitale Währung?
Sie wäre erstmal tatsächlich an eine Bank gebunden, direkt an die EZB und damit, wie Sie eingangs gesagt haben, reguliert. Sie würde sich also am Euro orientieren, wie eine ganz normale Währung im Gegensatz zum Bitcoin, den ein paar Nerds mit ihren Computern ja quasi aus dem Boden gestampft haben vor ein paar Jahren. Und damit würde so ein digitaler Euro auch nicht so schwanken, wie wir das von Kryptowährungen kennen. Da reicht ja im Moment eine Twitter-Nachricht von Tesla-Chef Musk und der Bitcoin-Kurs fällt oder steigt um 10%. Das geht gäbe es nicht beim digitalen Euro. Und so eine geregelte digitale Währung würde Geschäfte innerhalb der Eurozone sehr viel einfacher machen, denn große Geldbeträge könnten damit innerhalb von Sekundenbruchteilen von A nach B gelangen. Aber es sind auch noch viele Fragen offen, deshalb würde die Einführung eben auch noch so lange dauern. Die EZB hat ja zum Beispiel keinen Kontakt zu Privatkunden, zu Endverbrauchern. Da gibt es keine Konten. Also wie gelangt dann so eine digitale Währung am Ende auf mein Konto? Da müssten wieder ganz normale Geschäftsbanken zwischengeschaltet werden. Und solche Tests sind im Hintergrund schon angelaufen. So, und heute, wenn wir schon so viel über den Euro reden, dann kann ich da auch mal den Kurs loswerden. Im Augenblick 1,21 $. Und der DAX, der schwächelt heute leicht. Da ist er mir gerade verschwunden. Aus dem Kopf würde ich sagen minus 0,2%.